Sehr laut. Ja. Ja, vielen Dank, Markus. Freut mich, hier sein zu dürfen und dieses Privileg zu haben, zu euch zu sprechen. Wir haben ja an Heiligabend, gestern Abend und auch jetzt heute Morgen feiern wir, wie Markus schon gesagt hat, die Geburt Jesu. Also, dass der Retter, der Messias auf diese Welt gekommen ist. Und das soll uns Freude bringen. Das soll uns Frieden, all das, was wir gestern auch gehört haben von dem Musical, von dem musikalischen Stück der Kinder, das soll uns all das bringen. Und darauf möchte ich eingehen, aber vor allem auf den Frieden Gottes. Und so ist der Titel meiner Predigt der Friede Gottes. Und dazu möchte ich Lukas 2, 1 bis 14, also die Weihnachtsgeschichte, mit euch lesen. Ihr habt sie vielleicht gestern schon gelesen, aber wir hören sie uns gerne nochmal an. Das ist aus der Schlachter-Übersetzung. Ich wechsle immer zwischen Schlachter- und Neue-Genfer-Übersetzung. Genau. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher. Die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Bis dahin erstmal, ich möchte hier aufhören, weil ich diese Aussage der Engel ins Zentrum dieser Predigt rücken möchte. Sie sagen, Ehre gebührt Gott. Und das ist zuallererst das Statement, das im Himmel von den Engeln, glaube ich, gesungen und vorgebracht wird und was unser Leben auch prägen darf. Gott ist groß, er ist gut, er ist heilig, er ist gerecht, er ist wunderbar, er verdient einfach, dass wir ihm Ehre geben, dass wir ihn anbeten. Und dann Frieden auf Erden, den Menschen und Gottes Wohlgefallen. Wenn wir über Frieden sprechen, wir wünschen uns eigentlich alle Frieden. Die vielleicht vor uns den Krieg hier in Deutschland erlebt haben, wesentlich mehr als wir, die wir so gesegnet sind, jetzt meine Generation und viele von euch, die den Krieg nicht direkt erleben mussten. Aber gerade in diesen Zeiten, wo wir in Europa, in der Ukraine oder nahe Europa tatsächlich einen Großkrieg haben, wo Israel in viele Scharmützelkriege, wie man es nennt, verstrickt ist, wünschen wir uns Frieden, wünschen uns diesen Frieden. Aber ist Frieden eben diese Abwesenheit von Krieg? Ist das der Frieden, den Gott uns geben möchte? Oder geht es noch weiter? Ist vielleicht der Frieden, den wir wollen, eben die Abwesenheit von Angst? Wenn wir mit Angst zu kämpfen haben und emotional nicht im Frieden sind, dann wünschen wir uns diesen Frieden. Oder die Abwesenheit von Leid, von Schmerz, von Krankheit. Wenn sozusagen der Unfrieden in unserem Körper ist, dann wünschen wir uns diesen Frieden. Es gibt viel Frieden, viele Arten von Frieden, die wir uns wünschen. Vielleicht wünscht sich der eine oder andere den Frieden, wenn endlich die Kinder aus dem Haus sind, wenn es mal ruhiger zu Hause zugeht. Die Einheit in der Familie. Das sind Arten des Friedens, die wir uns wünschen. Und für mich war die Frage, was ist der Friede Gottes? Was macht Gottes Frieden aus? Und dazu will ich lesen in Johannes 14, 27, das jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung. Da sagt Jesus, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ja, er sagt, ich gebe euch meinen Frieden, ich gebe euch eine Qualität an Frieden, die alles übersteigt, was die Welt euch anbietet, was die Welt geben kann. Also muss es mehr sein als die Abwesenheit von Krieg, als die Abwesenheit von Leid oder Schmerz oder Streit. Weil das gibt es auch in der Welt. Es gibt Länder, die jahrelang Frieden hatten, die vielleicht nicht christlich geprägt sind wie Deutschland. Und somit, ja, ist das auf jeden Fall, gibt es da mehr zu entdecken bezüglich Frieden, als nur die Abwesenheit von all diesen negativen Dingen. Jesus sagt das zu seinen Jüngern in einer Ansprache in Johannes 14 und die nächsten Kapitel. Er hat eigentlich eine Ansprache an seine Jünger, die sie darauf vorbereitet, dass er auf brutalste Weise ans Kreuz gehen wird und dort sterben wird und sie somit verlassen wird. Er wird die, die er um sich geschart hat, die ihm nachfolgen, die ihr Leben aufgegeben haben, zurücklassen. Und sie werden erstmal schockiert sein. Wir wissen es, weil wir es lesen können von diesem Ereignis und möglicherweise im ersten Moment nichts spüren, was sie irgendwie mit Frieden in Verbindung bringen. Aber dennoch sagt er diese wirklich herausfordernden Worte zu ihnen und ein paar Verse weiter in Johannes 16, 33 sagt er sogar konkret, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, er verspricht ihnen nicht eine Zeit des Friedens in dem Sinne, wie wir sie gerne uns wünschen und auch haben dürfen natürlich. Er verspricht ihnen eher das Gegenteil sogar. Äußere Umstände, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Bedrängnis ist ein bisschen ein älteres Wort für, es wird schwierig. Aber seid hoffnungsvoll, seid frohen Mutes, seid trotzdem innerlich im Frieden, weil ich die Welt überwunden habe. Und somit ist eine Art von Gottes Frieden, die ich gefunden habe, eben ein Frieden, der die Umstände übersteigt, der da ist in mir durch Gott, selbst wenn die Umstände ganz anders sind. Und das ist auf jeden Fall eine Art Frieden, die die Welt nicht hat und oft gar nicht kennt. Dass wenn meine Logik komplett gegen alles geht und mir sagt, gib auf, sei deprimiert, sei entmutigt, dass ich dann den Frieden Gottes in mir spüre, in mir erlebe, der darüber hinausgeht, was die Umstände mir sagen. Paulus hat es auch erlebt. Paulus hat unglaublich viel Negatives erlebt. Er zählt das zwischendurch mal auf, gesteinigt, Schiffbruch, er hat gehungert, er wurde aus der Stadt gejagt, ausgepeitscht. Und er sagt dann in Philipper 4, Vers 5, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Er spricht hier also, kann man sagen, aus Erfahrung. Er hat viel Negatives erlebt und er sagt, wendet euch in jeder Lage an Gott und sagt, da liegt das Versprechen drauf, dass der Friede Gottes uns erfüllen wird, der über unser Verstehen hinausgeht. Und das ist auch eben dieser Frieden Gottes, der über das, was wir vielleicht emotional, rational begreifen können, hinausgeht. Und er gibt uns diese Anleitung, wie wir dahin kommen, unsere Anliegen vor Gott zu bringen und uns ihm zuzuwenden und uns nicht eben Sorgen zu machen, diese oft schwierige Entscheidung zu treffen, uns auf ihn zu fokussieren und nicht uns von den Sorgen überwältigen zu lassen. Paulus und Silas, ihr kennt höchstwahrscheinlich die Geschichte von den beiden im Gefängnis. Und sie haben diese Situation geschlagen, ausgepeitscht, im wahrscheinlich kalten, nassen, ungemütlichen Gefängnis, im innersten Block. Und da machen sie das. Da sehen wir ein Beispiel, wie sie anfangen, Gott zu preisen und zu loben. Mit lauter Stimme, heißt es, singen sie zu ihm, sodass die anderen, die im Gefängnis waren, ihn gehört haben. Und ich glaube, Paulus hat genau das gemacht, was er in der Stelle, die wir hier sehen, Philipper 4,6, beschrieben hat, dass er sich auf Gott ausgerichtet hat und dass, obwohl er sich nicht danach gefühlt hat, sich entschieden hat, ihm Raum zu geben in seinem Herzen. Und somit konnte der Frieden Gottes in ihn und Silas hineinkommen und sie konnten diesen Lobpreis machen. Vielleicht war dieser Lobpreis am Anfang zögerlich. Vielleicht war es nur eine Entscheidung entgegen der eigenen Emotionen und Gefühle und gar keine Lust danach gehabt. Und es war nur diese Entscheidung und es war ein bisschen trocken, aber es hat sich vielleicht entwickelt. Vielleicht war es von Anfang an, wir waren nicht dabei, genau wissen wir es nicht. Aber schlussendlich hat es dazu geführt, dass sie, glaube ich, echte Freude gespürt haben und auch die ganze Situation sich gewandelt hat. Aus einem, wir stecken hier im Gefängnis und was wissen nicht, was uns erwartet, was Schlechtes auf jeden Fall, hat sich gewandelt zu, viele Leute haben Gott kennengelernt, haben Gutes erlebt. Und das ist das extravagante, außergewöhnliche Beispiel mit dem Erdbeben, dem Wunder, die Türen öffnen sich und Leute werden errettet. Aber oft ist es nicht so außergewöhnlich, oft ist es nicht so großartig mit Erdbeben, aber es macht doch einen ganz entscheidenden Unterschied, ob wir eben uns danach ausstrecken, den Frieden Gottes zu bekommen. Paulus bringt das ganz konkret auf den Punkt in Römer 8, Vers 5 und 6. Sorry, ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht, aber wir kriegen das trotzdem hin. Genau, Römer 8, 5 bis 6, auch aus der NGÜ. Da sagt Paulus, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Das klingt irgendwie so ein bisschen seltsam. So, ja, wer auf Gott ausgerichtet ist, will das, was Gott will. Ist irgendwie logisch. Ja, wer eben nicht auf das ausgerichtet ist, was Gott will, will halt nicht, was Gott will. Irgendwie auch logisch. Aber das Interessante dabei ist, er spricht zu Christen. Das heißt, er spricht zu uns als Christen, als wiedergeborene Christen, dass wir die Möglichkeit haben, eben uns auf die Dinge Gottes auszurichten oder eben nicht. Das heißt, wir können auch als Christen, als wiedergeborene Christen errettet, uns entscheiden, das nicht zu tun. Er sagt dann im zweiten Teil, was der Geist will, das ist Vers 6, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Ich glaube, das hat Paulus erlebt im Gefängnis, dass als er dem Geist Gottes in sich Raum gegeben hat und sich ausgerichtet hat auf die Dinge des Geistes, hat das Leben und Frieden gebracht. Ihm selber in dem Moment Freude und Frieden in ihn, also Leben in, ich sag mal jetzt, der Form der Freude, und auch den anderen Leuten, den anderen Insassen möglicherweise, auf jeden Fall dem Gefängniswärter und seiner Familie. Und andere Übersetzungen formulieren das etwas anders. Also in der NGÜ heißt es, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt. Die Schlachter sagt, glaube ich, wer die Gesinnung des Geistes hat. Und die Elberfelder sagt, wer nach dem trachtet, was der Geist will. Also es sind alles so, wenn man die Einstellung, die irgendwie gottgemäß ist, die irgendwie dem Geist Gottes entspricht, der in uns wohnt, dann bringt das Leben und Frieden hervor. Und wenn wir das nicht tun, genau das andere, bringt Tod hervor. Ist so ein bisschen sehr hart auf den Punkt gebracht, aber es ist letztlich die Essenz. Es bedeutet nicht, dass wenn ich mein Fleisch, das, was das Fleisch meint, einfach das Körperliche, das Nicht-Geistliche. Es ist also, deswegen mag ich das in der neuen Genfer Übersetzung, was die menschliche Natur will. Ja, das muss nicht unbedingt sündhaft sein, aber letztlich führt das alles zum Tod und ist eben nicht etwas, was geistlich ist, was letztlich Frucht bringt, die ins ewige Leben geht, die ewige, der ewigen Natur entspricht, der Natur Gottes. Und hier sehen wir also einen Aspekt unserer Verantwortung. Wir haben also ganz klar die Aufgabe, Paulus formuliert uns das aus, uns auf die Dinge Gottes auszurichten. Deswegen eigentlich sagt fast jeder Prediger, denke ich jedenfalls, im Grunde der Gemeinde Sonntag für Sonntag betet, lest die Bibel, macht vielleicht Lobpreis, welche Form auch immer, aber das sind alles eigentlich Formen von verbringt Zeit mit Gott, richtet euch auf die Dinge des Geistes aus. Deswegen immer dieser, dass es quasi gelehrt wird, dass Leute dazu ermutigt werden und genau das ist der Grund, es bringt Leben und Frieden hervor, den Frieden Gottes. Ein Beispiel, wo ich erlebt habe, dass mir das wirklich extrem geholfen hat, einen Bibelvers parat zu haben, als mir was passiert ist. Ich habe mir 2010, das war auf einem Zeltlager, einen Halswirbel gebrochen. Und zwar hatten wir einen riesigen Gymnastikball, der war ungefähr so 2,5 Meter im Durchmesser und haben so Fußball damit gespielt. Die Tore waren 10 Meter breit und man ist, anstatt den Ball zu schießen, dagegen gesprungen. Und dann, wenn du mehr Schwung hattest als der, der auf der anderen Seite war, ist der weggeflogen. Oder wenn du weniger Schwung hattest, bist du weggeflogen. Ein total wildes, aber cooles Spiel. Und der Ball hat mich ungünstig getroffen und meinen Kopf nach hinten gedrückt. Und dann hat es da Knack gemacht. Und der Nerv in meinen linken Arm wurde eingeklemmt. Der hat gebrannt wie Feuer, so ein Musikantenknochen, wenn ihr das, ich weiß nicht, ob man das hier so nennt, aber bei uns nennt man das Musikantenknochen, was er gesagt hat. Also das volle Kanne drauf und es hört nicht auf. Und ich habe gemerkt, da hat sich meine Muskulatur verhärtet und es war besorgniserregend. Und wir waren weit draußen auf dem Campingplatz. Es hätte eine Stunde gedauert, wenn die direkt losgefahren wären. Der Rettungsdienst hätte eine Stunde gedauert, bis er gekommen wäre. Und dann hat mein Bruder gesagt, ich fahre dich. Und dann saß ich auf der Rückbank so. Und mein Kumpel neben mir auch so, hat mir den Hals gehalten. Und ich habe enorm davon profitiert, dass ich vorher genug Zeit aufgewendet habe. Und das, in dem Fall war es Psalm 46, Gott ist uns Zuflucht und Stärke als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Einfach dieser eine Vers, der mich getragen hat. Wo ich wirklich sagen kann, wo ich noch ein Foto habe, ich habe jetzt nicht dabei, mit Halskrause dann im Krankenhaus, wo ich lächle und so mache. Also, ich glaube, ich hatte den Kopf gerade, aber aber wo ich wirklich gemerkt habe, ich war nicht von Angst überwältigt und der Geist Gottes hat wirklich, weil ich es geschafft habe, mich auf ihn auszurichten, da in der Situation Leben und Frieden in mir hervorgebracht. Und das war dann ein Friede, der den Verstand auf jeden Fall überstiegen hat, weil in dem Moment wusste man nicht, von der Verletzung her hätte es Querschnittslähmung sein können und wirklich kritisch sein können und Gott hat es gedreht, dank Jesus. Jetzt ist es wieder stabil. Aber da habe ich gemerkt, es ist wirklich relevant, ob man in dem Fall zum Beispiel Bibelverse, es kann auch ein Lied sein, es kann alles Mögliche sein, aber dass ich das Werkzeug habe, um mich auf Gott auszurichten, um mich auf den Geist auszurichten und von ihm zu empfangen. Jetzt ist die Frage, ist das, um nochmal zurückzukommen zu dem Frieden Gottes, ist das der Frieden Gottes, den die Engel den Menschen verkündet haben? Ich fand das sehr spannend, gestern auch in dem Musical, für die, die da waren, fragt eigentlich die Hauptperson, ja, Gott hat doch Frieden den Menschen versprochen, warum gibt es dann noch so viel Krieg? Wir haben also auf der einen Seite den Frieden in uns, den wir empfangen können von Gott, der Frieden, der den Verstand übersteigt, aber ist das der Frieden, den die Engel verkündet haben? Sie haben gesagt, Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Da denken wir natürlich, wenn wir das so lesen, ja, Weltfrieden. Wäre doch schön. Den gab es aber irgendwie nicht seitdem. Seit diesem Ausspruch der Engel haben die sich geirrt? Oder was haben sie gemeint? Sie haben Gottes Wohlgefallen ebenfalls den Menschen verkündigt. Und das ist tatsächlich der Schlüssel. Das ist dieser Frieden, den die Engel verkündet haben. Der Frieden zwischen Gott und den Menschen. Darum ist Jesus gekommen. Denn als das Problem ist heilig und gerecht und vollkommen, hat nichts zu tun mit unheilig und ungerecht und unvollkommen. Leider treffen die letzten Adjektive alle auf uns zu. Wir alle machen Fehler, leben nicht fehlerlos und somit nicht völlig heilig. Jakobus sagt dann auch noch, wer das Gesetz in einem Punkt übertritt, ist des ganzen Gesetzes schuldig. Das heißt, okay, einmal gelogen, alle 10 Gebote gebrochen, beziehungsweise das ganze Gesetz. Aber die 10 Gebote kennen wir also als Referenz. Somit, ja, ist das große Problem, dass Gott, der heilig und gerecht und vollkommen ist, was soll er zu tun haben mit uns? Und dieses Problem hat Jesus aus der Welt geschafft. Die Bibel nennt das tatsächlich Feindschaft. Eine Feindschaft zwischen Gott und den Menschen. Weil heilig und unheilig nichts miteinander gemein hat. Und so ist dieser Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen genau das. Eine Tötung, ich lese den Vers gleich, wo es genau das heißt, der Feindschaft, der Trennung zwischen Mensch und Gott. Sodass alle Menschen, die Jesus annehmen, die das, wofür der Retter gekommen ist, annehmen, erlangen. Diese völlige Annahme Gottes, dieses total Einssein mit Gott. Und dann ist es ein bisschen komisch, weil wie funktioniert das? Eben habe ich gesagt, unheilig sein, Unvollkommenheit, Sünden behaftet sein, kann nicht Gemeinschaft haben mit Gott, kann nicht mit dem vollkommen sein Gemeinschaft haben. Und er hat das Problem gelöst durch die neue Geburt, durch das von Neuem geboren werden. Wenn wir unser Leben Jesus geben, werden wir von Neuem geboren und eben nicht mehr in Sünde geboren, wie seit Adam das bei der Menschheit der Fall ist, sondern heilig und gerecht und rein geboren. Das tut er, indem unser Geist, unser geistlicher Teil, wirklich von Neuem geboren wird und der dann mit Gottes Geist verbunden wird und in uns lebt. So lebt Gott in uns, durch seinen Heiligen Geist in unserem Innern. Und dieser Teil, da lehrt uns der Epheserbrief, dass wir darin versiegelt werden. Dass wir also diese heilige, gerechte Identität mit Gott, von Gott haben und die fest in uns versiegelt wird. Und das, unsere eigentliche Identität, ist, selbst wenn unser Körper noch fehlerbehaftet, manchmal Krankheit behaftet ist, unsere Seele noch Fehler macht, lügt, sündigt, wie auch immer, ist der innerste Teil von uns trotzdem heilig und gerecht. Und das ist krass. Und das ist der Grund, warum wir als Menschheit Frieden haben. Frieden mit Gott für immer. Weil sein Geist in uns lebt. Ich will, weil das vielleicht auch ein paar herausfordernde Aussagen sind, das ein bisschen beweisen. In Epheser 2,16 beschreibt das Paulus. Da heißt es, dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib, nämlich der Gemeinde, zusammengefügt. Durch seinen Tod hat er die Feindschaft getötet. Und zwar konkret, was ich eben gesagt habe, die Feindschaft zwischen Gott und dem Menschen. Weil das ist das, was oft nicht verstanden wird, warum Menschen sagen, Gott ist komisch, er ist anders im Alten Bund wie im Neuen Bund oder im Alten Testament wie im Neuen Testament. da straft er Sünde und dann plötzlich nicht mehr in selber Weise. Und das liegt genau an diesem Wechsel. Gott hasst Sünde heute immer noch. Wenn ich sündige, hasst er das von ganzem Herzen. Er ist immer noch heilig und gerecht. Aber dieser Hass, der gerechtfertigt ist, aus der Perspektive der Vollkommenheit, der trifft nicht mehr mich. Der traf Jesus am Kreuz. Und deswegen verkündigen, weil die Engel das alles schon sehen, verkündigen sie eben, freut euch, ihr bekommt Frieden. Keine Feindschaft mehr, keine diese Feindschaft, die eigentlich da sein muss zwischen Vollkommenheit und Heiligkeit und Unvollkommenheit, die wurde beendet für uns. Und das ist das Evangelium, das ist der Kern von dem Ganzen. Und deswegen haben wir Frieden und dürfen uns freuen. Ja, wir wurden versiegelt und wir wurden tatsächlich gerecht gemacht. 2. Korinther 5, 21 sagt das konkret, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste oder keine Sünde kannte, völlig ohne Sünde war, heißt das, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Das heißt, Jesus am Kreuz ist nicht nur, die Sünde wurde nicht nur auf ihn gelegt, er wurde personifizierte Sünde. Und hat dann den Preis für Sünde, der nämlich immer der Tod ist, bezahlt. Und wir haben diesen Tausch gemacht und seine Gerechtigkeit bekommen. Somit sind wir, obwohl wir immer noch Fehler machen, falsches Denken, in unserem Kern, in unserem Innersten gerecht. Und aufgrund dieser Gerechtigkeit haben wir die intimste Verbindung mit Gott. Und das ist dieser Frieden, den wir spüren dürfen, der auch, das will ich sagen, sozusagen eine Grundlage ist, ein grundlegender Frieden, durch den wir tiefste Gemeinschaft mit Gott haben können und wenn wir davon Gebrauch machen, uns, wie ich vorhin gesagt habe, auf Gott ausrichten, gesinnt sind auf Geistliches, auf das, was Gott sagt, auf das, was er denkt, dann bringt uns das auch in unseren Emotionen diesen Frieden und dürfen wir diesen erfahren. Und ja, das will ich euch darin ermutigen, euch gedanklich auch mit dieser Identität, die ihr laut 2. Korinther 5, 21 bekommen habt, damit eins zu machen, das auch zu eurer Denkweise zu machen, dass ihr in diese Denke hineinkommt, ich bin gerecht, weil mein Innerstes, mein Geist erneuert ist. Und der ist völlig gerecht. Und wenn, je mehr ich das denke, und das bleibt dieser Prozess, den wir alle haben, je mehr ich das aber glaube und denke, desto mehr will ich mich entsprechend dem Geist Gottes in mir verhalten. Und dann drückt sich das auch äußerlich aus. Dann schafft das auch Frieden auf Erden. Dann schafft das auch, dass Kriege beendet werden, dass Bomben weniger fallen und Streit und all die anderen Sachen, die eben mit Unfrieden wir in Verbindung bringen, weniger geschehen. Und das ist letztlich sozusagen auch, wie Gott sich wünscht, dass Frieden auf Erden herrscht zwischen den Menschen. Aber vor allem hat er erstmal den Frieden geschaffen zwischen uns und ihm. Und er hat uns versprochen, uns niemals zu verlassen, uns nicht zu vergessen. Und er liebt uns mit bedingungsloser Liebe. Er sagt, dass er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, bevor wir etwas falsch gemacht haben oder bevor wir ihn geliebt haben, hat er uns geliebt. Und weil er Liebe ist, macht er das gerne. Und in Römer 8, 32, damit will ich dann zum Ende kommen, bevor ich auch noch für uns beten will, sagt er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und das ist die Folge von dieser intimen Verbindung. Er hat seinen Sohn gegeben und wir haben diesen Frieden mit Gott, diese völlige Gemeinschaft. Und warum sollte er irgendetwas zurückhalten, wenn wir doch gerecht sind und Gemeinschaft mit ihm haben können? Dann ist es nur noch logisch. Und das ist doch eine gute Aussicht, eine gute Perspektive.